Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
Gott, danke für diese Lieder, die uns reinführen. Diese Lieder, die uns reinführen in deine Gegenwart, Herr. Danke, dass wir dir unser Herz hinhalten dürfen. Nicht nur unser Herz, sondern unser ganzes Leben. Und nirgendwo ist es besser aufgehoben als in deinen Händen, Herr. Du hast uns geschaffen. Du hast uns gemacht. Du hast jeden Einzelnen von uns angeschaut. Du siehst, was für Talente in uns stecken. Du siehst, welche Not wir gerade fühlen. Und du hast einen guten Plan für uns. Und danke, dass wenn wir uns in deine Hände geben, dann ist unser Leben am besten aufgehoben, Herr. Und das wollen wir heute neu erfahren. Wir wollen neu auf deine Stimme hören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dein Wort heute lebendig machst und zu jedem von uns sprichst. Amen. Amen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Bevor ihr euch hinsetzt, möchte ich, dass ihr euch zu 2, 3 Leuten hinwendet und ihnen sagt, nirgendwo bist du besser aufgehoben als in Gottes Hand. Ihr Lieben, so schön euch alle zu sehen. Der Frühling ist mit sommerlichen Temperaturen ausgebrochen. Ich hoffe, jawohl, da kommt Freude auf, oder? Ich hoffe, ihr habt auch so richtig Sonne in eurem Herzen drin. Ich hoffe, ihr habt gestern einen kleinen Sonnenbrand gekriegt, habt möglichst viel Sonnenstunden im Freien verbracht und es genossen. Was für ein Start in den Frühsommer, oder? Also ist ja wirklich der Hammer. Und ich möchte gerne mit einer Frage in unsere neue Predigtserie hineinstarten. Und zwar lautet die Frage wie folgt. Ja, die Serie, die heißt Mehr als genug. Und die Frage heißt, wer liebt es, etwas zu empfangen? Ihr Lieben, wer liebt es, etwas zu empfangen? Hand hoch. Jawohl. Ich glaube, wir alle lieben es, etwas zu empfangen, oder? Und schau mal, im Dezember hatten wir eine Team-Night und unsere Teamleiter haben uns überrascht. Ja, wir mussten solche lustigen Sachen tragen, das war lustig. Und wir hatten ein Geschenk bekommen mit einem Gutschein zum Steakhouse. Und wir hatten im Januar Hochzeitstag und Columba und ich waren da natürlich essen, haben es uns gut gehen lassen und haben diesen Gutschein eingelöst. Und wir lieben es, etwas zu empfangen, oder? Jeder liebt es doch, etwas zu empfangen. Du liebst es, ein Geschenk, einen Gutschein zu bekommen und es dir mal richtig gut gehen zu lassen. Oder man kann ja auch in einen Gutschein in ein Café gehen. Ja, zum Beispiel, ich liebe das Ludwig, da war ich neulich, da hatte ich auch noch einen Gutschein. Ich sammle die manchmal, die häufen sich dann an. Und ich hatte dort auch eine richtig gute Zeit, wenn wir etwas bekommen, das lieben wir, oder? Oder selbst bei der Arbeit. Ich meine, wer hat schon mal bei der Arbeit ein Geschenk bekommen? Ich habe gehört, manchmal, wenn es nicht so kreativ zugeht, dann kriegt man so etwas, ein Amazon-Gutschein. Aber selbst wenn du einen Amazon-Gutschein bekommst, dann ist es immer noch besser als nichts. Und du freust dich, diesen Gutschein zu bekommen, oder? Du kannst immerhin selbst auswählen, was du dann damit machst. Und was uns auf jeden Fall richtig gefällt, ist, wenn Leute uns ein schönes Geschenk machen, vielleicht gut durchdacht, vielleicht etwas, das länger hält als einfach nur ein teures Essen, das mit dem Abend wieder erledigt ist, sondern etwas, was dich jahrelang begleitet und du wirklich schätzt und immer wieder, wenn du es siehst, denkst, ah, das war ein gutes Geschenk. Man liebt es doch, einfach etwas zu empfangen, oder? Aber das Interessante ist ja, dass Jesus Folgendes gesagt hat. Jesus hat gesagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ist ja interessant. Jesus sagt uns also, eigentlich sollte es andersherum sein. Eigentlich sollten wir mehr Freude dabei erfahren, wenn wir etwas abgeben, als wenn wir es empfangen. Klingt jetzt nicht so ganz intuitiv, aber wisst ihr was? Der bekannteste Vers der Bibel, den wahrscheinlich die meisten Christen auswendig kennen, der redet auch davon, dass es gut ist, etwas zu geben. Und wir wollen mal reinlesen in diesen Vers. Das ist natürlich Johannes 3, Vers 16, die wo schon länger in Kirche unterwegs sind. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn was? Gab. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat nicht etwas genommen, sondern er hat seinen Sohn gegeben. Das ist das Erste, was dort an Aktivität passiert. Er gibt seinen Sohn. Und lasst uns mal ein bisschen aus diesem Vers heraus denken, wie es denn mit Liebe und mit Geben so aussieht. Und wir wollen ein bisschen Logik miteinander machen. Aus diesem Vers heraus habe ich ein paar Fragen für euch. Und die erste Frage ist, was ist Gott? Wenn ich sage, Gott ist, was sagt ihr dann? Liebe, oder? Jeder weiß das. Gott ist Liebe. Das wollen wir aufschreiben. Gott ist also Liebe, gehört hier rein. Zack, mal gucken, ob das funktioniert. Das klappt doch super. Gott ist Liebe. Ja? Dann habe ich noch eine Frage an euch und die lautet, was tut Gott? Aus Basis von dem Vers von gerade eben. Gott gibt, oder? Gott gibt. Gott liebt auch, aber Gott gibt. Das stand gerade in dem Vers drin. Gott gibt. Wenn ich die zwei Sachen jetzt kombiniere, das ist Logikkurs 1, dann kommt folgende Frage. Was tut Liebe? Wenn Gott also Liebe ist und Gott gibt, was tut dann Liebe? Liebe gibt, oder? Liebe gibt. Tatsächlich gibt auch Liebe. Das heißt, wie kommen also Geben und Liebe zusammen? Immer wenn wir lieben, dann geben wir auch. Und das ist auch das Erste, was wir heute Morgen miteinander lernen wollen. Liebe gibt tatsächlich. Immer wenn wir lieben, dann geben wir auch. Liebe gibt. Man kann auch sagen, so lautet der Titel der heutigen Predigt, ja, das geht nicht so, wenn wir hier ein bisschen im Screen kämpfen. Man kann auch sagen, wer liebt, der gibt, oder? Schon mal gehört? Wer liebt, der gibt. Wenn du liebst, dann gibst du auch in diese Richtung. Was du liebst, da wirst du auch hingeben. Ich weiß nicht, wer von euch Verheirateten war mal in letzter Zeit essen mit seinem Ehepartner zusammen? Ja, irgendjemand? Ein paar. Also es kommt ja vor, es ist ja förderlich für die Ehebeziehung, wenn man zusammen essen geht, ja? Und bei uns, also wir gehen gerne zum Italiener, ja? Und Männer und Frauen sind ja unterschiedlich, was das Essen angeht, ja? Also ich bestelle gern meine Pizza, Betonung liegt auf meine, ja? Und dann kommt diese Pizza, ja? Und wir fangen an zu essen, Columba bestellt sich auch Pizza oder irgendwas anderes und dann denke ich so, oh, jetzt bin ich gerade so 80% rum mit meiner Pizza, jetzt habe ich noch so zwei so richtig schöne Stücken. Ich habe mir das schon so zurechtgelegt, wie ich die jetzt essen werde. Und dann kommt dieser Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir noch ein Stück tauschen würden? Aber wer liebt, der gibt, oder? Klar, Schatz. Lass uns tauschen, Pizza Margherita oder keine Ahnung. Ich denke so, was will ein Mann mit Pizza Margherita? Aber weißt du, wer liebt, der gibt. Also tausche ich mein Pizzastückchen schön gehorsam rüber und bekomme das geliebte andere Pizzastückchen. Und es ist so schön, diese Vielfalt beim Essen zu genießen. Ich liebe es einfach. Aber weißt du was? Tatsächlich fällt es uns ja wirklich schwer zu geben. Man merkt es an solchen Alltagssituationen, aber wer liebt, der gibt tatsächlich. Wenn wir wirklich von Gottes Liebe angesteckt sind, dann werden wir hineinversetzt in die Fähigkeit, in solchen Situationen und auch in größeren anzufangen, tatsächlich zu geben. Aber dazu muss etwas passieren. Es muss etwas sich ändern in unserer Denkweise. Und in unserer Denkweise muss sich etwas ändern, dass wir tatsächlich Lust haben zu geben. Weil von alleine sind wir nicht gerne freigebig. Aber das Ziel dieser Serie ist, dass wir ein freigebiges Herz entwickeln, so wie Gott es auch hat. Und viele von uns, das dürfen wir in dieser Serie lernen, haben, glaube ich, ein Problem nicht mit Geld, sondern wir haben ein Problem mit unserem Mindset. Die Art und Weise, wie wir denken über das Geben, das ist das Problem. Nicht, dass wir Mangel haben, zumindest bei den meisten von uns. Ich sage nicht bei jedem, aber bei den meisten. Wir wissen ja, dass wir in Heilbronn, einer der reichsten Städte Deutschlands, leben. Das heißt, bei den meisten ist nicht das Geld das Problem, wenn es um Geben geht, sondern das Problem ist die Art und Weise, wie wir darüber denken. Und ich glaube, Gott möchte uns zurufen, hey, wer liebt, der gibt. Wenn du liebst, dann bist du bereit zu geben. Du machst dich auf die Reise zu geben. Und wir wollen uns heute beschäftigen mit vielleicht den zwei Kapiteln der Bibel, wo es am meisten um Großzügigkeit geht. Wir werden natürlich nicht alles lesen, aber wir werden ein bisschen da reintauchen. Und zwar handelt es sich um Kapitel, die Paulus geschrieben hat, der Apostel, der Jesus begegnet war und den Jesus gesandt hat zu, nicht den Juden, sondern zu den Heiden. Und er hat überall Gemeinden gegründet. Und eines war aber sehr wichtig. Es gab auch Apostel, die haben in Jerusalem gedient, dem Startpunkt der Kirche. Und die haben gesagt, du Paulus, was du machst, ist gut und fein, mach das weiter. Aber eine Sache, da möchten wir dich mit reinnehmen. Und zwar, du weißt, die Heimat der Gemeinde, der geht's finanziell nicht so gut. Das heißt, immer wenn du Gemeinden gründest, dann denke bitte an den Startpunkt der Gemeinde in Jerusalem. Und lass der Jerusalemer Gemeinde immer wieder mal was zukommen. Und Paulus hat das sehr ernst genommen. Und deswegen hat er überall, wo er Gemeinden gegründet hat, gesagt, Leute, super, dass wir jetzt das Evangelium von Jesus empfangen haben, aber lasst uns auch an unsere Geschwister denken. Deswegen beten wir auch immer für die weltweite Gemeinde und geben auch hinaus. Und dann schreibt Paulus einmal einen Brief an die Gemeinde in Korinth, erzählt über andere Gemeinden in Mazedonien, wie die das gelebt haben. Und da wollen wir jetzt kurz reinlanden. Wir lesen also in 2. Korinther 8, Vers 1 und 2 folgende Verse. Da heißt es, wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Aber was war denn das für eine Gnade? Da heißt es, die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass sie daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Hey, ist doch spannend, wie diese Christen dort in Mazedonien unterwegs waren. Sie hatten Nöte, sie hatten Bewährungsproben und sie hatten bitterste Armut. Und ich kann mir vorstellen, dass diese bittere Armut, dass die vielleicht ein bisschen schlimmer war, als dass du auf deinen Kontoauszug drauf schaust und denkst, ja, vielleicht brauche ich doch kein Netflix, ich kündige es jetzt mal. Wahrscheinlich war diese Armut ein bisschen tiefer. Vielleicht war es auch eine tiefere Armut, als dass sie halt gesagt haben, na gut, gehen wir halt nicht mehr viermal im Monat essen und schauen nicht, wie viel es kostet. Und wahrscheinlich war es auch eine schlimmere Armut, als dass sie sich nicht in den Modestyle des jetzigen Frühlings ganz neu eindecken konnten. Nein, ich glaube, es war eine ziemliche Armut, mit der sie da zu kämpfen hatten. Aber weißt du, was das Interessante ist? Obwohl sie im Bedrängnis waren, obwohl sie diese Bewährungsprobe erlebt haben, haben sie sich nicht eingeigelt, haben nicht gesagt, jetzt muss ich erstmal nach meinen Schäfchen schauen, jetzt muss ich erstmal gucken, dass bei mir alles in Sicherheit ist. Sondern weißt du, was das Geniale ist? Da steht, dass die voller Freude waren. Ihre Freude war so groß, dass sie trotz bitterer Armut mit einer großen Freigebigkeit unterwegs waren. Hey, das Geniale bei den Mazedoniern ist, dass sie ihre innerliche Freude nicht verloren haben. Sie haben sich ihre Freigebigkeit nicht nehmen lassen, obwohl sie allerlei Probe erfahren haben. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, dann können wir uns eine Frage stellen und die lautet, wie kann es sein, dass man trotz Not sowohl voller Freude als auch voller Freigebigkeit sein kann? Wie kann das sein? Das klingt doch vollkommen unintuitiv. Das klingt doch so, als ob es überhaupt nicht schlau ist, das zu tun. Aber die haben das tatsächlich getan. Die waren in Not, die haben Druck verspürt und waren trotzdem total freigebig. Und die Antwort auf diese Frage finden wir darin, dass es immer, wenn es um Freigebigkeit geht, immer wenn es um Geld geht, dann gibt es grundsätzlich zwei Mindsets. Es gibt zwei Mindsets zu Geld. Und es ist so wichtig, diese zwei Denkweisen, diese zwei Mindsets zu kennen. Und ich möchte euch diese zwei Mindsets heute Morgen vorstellen und dann werden wir tiefer über sie nachdenken. Und das erste Mindset möchte ich einmal das Mangel-Mindset nennen. Wir nennen es ein Mangel-Mindset. Ein Mindset, das von der folgenden Denkweise geprägt ist. Immer, egal wie viel ich jetzt habe, ist folgender Gedanke ganz, ganz groß in meinem Kopf. Und der Gedanke lautet, ich habe nicht genug. Wenn wir mit einem Mangel-Mindset unterwegs sind, dann habe ich nie genug. Egal wie viel ich habe. Es ist einkommensunabhängig. Ich denke einfach die ganze Zeit, ich habe nicht genug. Und die Bibel spricht an vielen Stellen von diesem Mindset. Unter anderem zum Beispiel im Propheten Haggai aus dem Alten Testament. Und da wollen wir mal reinlesen. Da heißt es nämlich wie folgt. Da heißt es, ihr sät viel und bringt wenig ein. Es gibt also keinen guten Return. Dann geht es weiter. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Hey, was passiert, wenn du ganz viele Münzen in einen Beutel mit Löchern reinlegst und diesen Beutel dann hochhebst? Die ganzen Münzen, die fliegen raus, oder? Du hast ein Mindset von einem löchrigen Beutel, wenn du ein Mangel-Mindset hast. Du verdienst zwar und es verschwindet wie die ganze Zeit, es entgleitet dir. Du merkst gar nicht, dass es weggeht, weil du hast ein Mindset, das nicht gesund ist. Du setzt ganz viel in Bewegung, aber es kommt dir so vor, als ob nichts bei dir übrig bleibt. Und solche Menschen, die sagen oftmals, also ich habe nicht genug. Wenn ich mal mehr hätte, dann würde ich vielleicht freigebig sein. Wenn ich mal mehr hätte, dann würde ich vielleicht anfangen zu geben. Was für ein schädliches Mindset, was für ein Mindset, das uns das ganze Leben versauert. Aber weißt du was? Es gibt auch ein anderes Mindset, ein Mindset, das dem komplett entgegengestellt wirkt. Dieses Mindset, das wollen wir das Überfluss-Mindset nennen. Du kannst schon mal dir das Bild der Scheune merken, weil wir kommen gleich darauf zu sprechen. Das Überfluss-Mindset, es hat eine Grundannahme im Leben und diese Grundannahme, sie lautet, ich habe mehr als genug. Ich habe mehr als genug. Du denkst immer, ich habe mehr als genug. Ja, aber was ist, wenn ich nicht genug habe? Ich habe mehr als genug. Ich habe innerlich immer mehr als genug. Weißt du warum? Weil unser Gott ein Gott der Fülle ist. Und weißt du, was unser Gott uns noch versprochen hat? Er hat uns versprochen, dass er uns versorgt. Wenn er die Lilien da draußen aus dem Feld versorgt. Überleg dir mal jetzt, seit Corona, wie oft hast du dir Sorgen gemacht, dass du vielleicht nicht genug haben könntest und du bist immer noch da. Hast du immer mehr als genug gehabt? Die ganze Zeit, all diese Sorgen, sind sie real geworden? Die meisten von denen nicht, oder? Die meisten von denen nicht. Wir sind immer noch da. Ich habe mehr als genug. Das glauben wir, wenn wir ein Mindset des Überflusses haben. Und ich möchte euch reinnehmen mit in einen Vers aus dem Volk Israel. So schön, wir haben gerade in der Jahresbibellese die ersten 5 Bücher Mose abgeschlossen, sind schon ein bisschen weiter. Und am Ende vom 5. Buch Mose, da liest Mose dem Volk vor, was passiert, wenn sie sich an die Gebote Gottes halten, was für ein Segen auf sie wartet. Und aus diesem Abschnitt wollen wir ein paar Verse rausnehmen und die lauten wie folgen. Da heißt es in 5. Mose 28, Vers 8. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Ist es nicht cool? Hier wird uns etwas versprochen. Hier wird uns versprochen, und das möchte ich mal einkreisen, hier wird uns versprochen, dass unsere Scheunen gesegnet werden. Ja? Wofür steht denn die Scheune? Die Scheune steht für dein Lebenshaus. Ja? Deine Scheune soll gesegnet sein. Dein Versorgungslevel soll gesegnet sein. In deiner Scheune, was bewahrst du da auf? Da bewahrst du Korn auf, das, was du brauchst, um zu leben. Und weißt du, was das Coole ist? Da wird uns noch etwas versprochen. Wenn du auf Gottes Wegen unterwegs bist, da wird uns noch ein zweites versprochen, denn gesegnet wird auch sein, alles, was du unternimmst. Nicht cool? Wer will, dass alles, was er unternimmt, dass es gesegnet ist, dass es unter dem Segen Gottes steht? Ah, ich will das. Ich möchte, dass alles, was ich unternehme, dass es unter dem Segen Gottes steht. Das ist auch richtig gut. Die Realität ist jetzt aber die, dass wir uns oftmals nicht so verhalten wie in einem Überfluss-Mindset, sondern wir rutschen immer wieder ab in das Mangel-Mindset. Wir glauben es Gott nicht. Wir glauben es ihm nicht, dass er unsere Scheunen voll machen möchte. Und wir glauben es ihm nicht, dass er uns segnen kann mit allem, was wir unternehmen, wenn wir ihm voll vertrauen. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen detaillierter hier reingehen und entlarven, warum das Mangel-Mindset nicht funktionieren kann. Wir wollen gemeinsam draufschauen, warum das so nicht gehen kann. Lasst uns das Lasst uns das Mangel-Mindset miteinander durchschauen. Wir wollen dieses Mindset durchschauen und wir wollen sehen, dass es einen besseren Weg gibt. Und das Mangel-Mindset, wir können es verstehen wie ein Kreislauf, der sich ständig in unserem Leben abspielt. Und diesen Kreislauf nennen wir den Mangelzyklus. Und der erste Punkt in diesem Zyklus ist, dass Gott uns versorgt. Gott versorgt uns. Und ich habe uns mal was mitgebracht, so ein eine kleine Illustration. Und zwar, guck mal, wenn ich mit dem Mangel-Mindset unterwegs bin, dann fängt der Monat an und ich komme hier mit meiner Tüte, ja? Und in dieser Tüte ist das drin, womit Gott mich quasi versorgt. Ich gehe arbeiten, Gott hat mir Kraft dazu geschenkt, er hat mir Energie dazu geschenkt, Intelligenz dazu geschenkt und Gott versorgt mich und schenkt mir dann einen Lohn. Also schaue ich mal rein, was in der Tüte drin ist. Ah, okay, da ist also mein Lohn, den kriege ich, Gott schenkt ihn mir. Jetzt gucken wir mal, ich habe 100 Euro, können wir mitzählen, 100, 200, ja, so, okay. Ah ja, ich verrate, es sind 1.000 Euro. 1.000 Euro Lohn. Nehmen wir an, ich verdiene 1.000 Euro, ist ein bisschen wenig, kommt man fast nicht durch hier in Heilbronn. Und jetzt nehme ich diese 1.000 Euro und was mache ich jetzt? Ja, ich fange natürlich an, wenn ich in diesem Mangelzyklus unterwegs bin und ich gehe los und fange mal an zu konsumieren. Also der Monat ist dann also rum und ich habe meine Taschen gefüllt und was habe ich so alles konsumiert? Oh, was habe ich hier? Ah, ein iPhone 15, ist gut, ja. Kann man gute Fotos mitmachen, ja, ein großer Speicher, da gibt's Platz drauf. Und sowieso verstehe ich nicht, wie man früher mit dem iPhone 10 und dem iPhone 7 überhaupt Fotos machen konnte, weil hätte man doch lieber keine Fotos gemacht. Aber ein neues iPhone brauchen wir auf jeden Fall. Aber das haben wir mal eingekauft, war natürlich billig, gell? Und da haben wir hier noch, oh, ah ja, ein schöner Markenpulli, ja, es ist schon wichtig, dass also, dass die Marke, dass die stimmt, gell? Da. Also, und weil man ja auch jemand ist, darf man auch beim Preis nicht so sehr schauen. Es muss schon immer ein gutes sein, oder? Deswegen habe ich noch den Pulli hier eingekauft, das habe ich auch eingekauft. Und dann habe ich hier noch ein iPad, gell? Also, braucht man zum E-Books lesen und zum YouTube scrollen. Man ist ja schließlich auch wer und muss sich mal was gönnen. Genau, das habe ich dann also auch gekauft mit dem Ding. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir arbeiten ja auch sehr viel. Wir haben ja IG Metall-Tarif 35 Stunden, sehr viel Zeit, wo man da arbeitet. Und deswegen habe ich gedacht, ich brauche wieder Urlaub und habe mir halt ein paar Urlaubstickets gekauft an den Strand. Menschenrechte sind da zwar nicht so wichtig in dem Land, den Christen geht es dort auch nicht so gut, aber egal, ich muss jetzt entspannen. Also fliege ich jetzt dorthin und genieße es mal da so richtig. Und ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, die kann ich jetzt nicht alle auspacken. In jedem Fall habe ich einfach mal ein bisschen konsumiert. Problem ist, ich habe ganz schön viel für PayPal bezahlt und ich müsste jetzt mal auf mein Konto gucken. Schrott. Ich bin wieder im Minus. Ich bin schon wieder im Minus, wie kann das eigentlich sein? Und dann bricht bei mir so ein richtiges Mangelgefühl aus. Ich habe nicht genug, es reicht nicht. Das reicht nicht, oder? Ich brauche noch mehr. Also iPhone 15, neuer Stylo-Pulli, iPad Urlaub. Ich habe auf jeden Fall nicht genug, oder? Und dann fange ich an und erinnere mich, oh, ich könnte ja mal beten, ja? Und dann in diesem Angst, wo ich habe, in diesem Stress, fange ich an, Gott, ich habe nicht genug, siehst du nicht, wie ich leide? Und ich fange an, zu Gott zu beten und ich verwechsel Gott manchmal dann in diesem Gebet, wie mit so einem Automaten, wo ich denke, Gott, du musst mir jetzt noch mehr geben. Ja? Also Gott, siehst du nicht, welchen Mangel ich leide, ich bin im Konto, bin ich auf dem Minus. Und Gott schaut oben runter und sagt, hey Kerle, guck mal, was da jetzt auf deinem Tisch liegt. iPhone 15 Pro, Pulli, ich weiß nicht, wo dein Mangel ist, aber weißt du was? Weißt du, das Coole ist, Gott ist so großzügig, Gott hört selbst dann noch manchmal dein Gebet, wo du zu ihm betest, als wäre er ein Automat und schickt dir Leute, die dich trösten, die dich aufbauen und die dir immer noch Gutes tun und Gott fängt an, dich wieder aufs Neue zu versorgen. Ist Gott nicht so? Aber ganz ehrlich, dieses Mangel-Mindset, das ist nicht die gute Weise, mit der wir unterwegs sein wollen. Das ist nicht die Weise, mit der wir unterwegs sein wollen, sondern wir wollen das alles zurücktun in diese Tasche da rein und wir wollen diese Tasche, die wollen wir nicht feiern, sondern wir wollen sagen, hey, so wollen wir eigentlich nicht unterwegs sein, so in diesem Konsum, in diesem Mangelzyklus, sondern diese Tasche, die wollen wir echt an den Nagel hängen. Das ist nicht die Tasche, mit der wir als Christen unterwegs sein wollen, sondern wir wollen mit einem besseren Mindset unterwegs sein miteinander. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich von so einer Mangeldenke rüber zu so einer Überflussdenke, die uns wirklich dazu führt, dass wir Gott mehr vertrauen, dass wir mehr im Glauben unterwegs sind? Also wir wollen uns miteinander die folgende Frage stellen. Was ist der Schlüssel zum Überfluss-Mindset? Was ist denn wohl dazu der Schlüssel? Es ist ein göttlicher Schlüssel. Es ist nicht einfach, dass du sagst, ich habe jetzt genug, yeah. Nein, nein, es ist ein göttlicher Schlüssel. Diesen Schlüssel, wir finden ihn im Wort Gottes. Und es ist ein Schlüssel, den, wo du es so anwenden darfst, wie Gott ihn vorgesehen hat. Und dann funktioniert er tatsächlich. Ja, da ist ein Mechanismus eingebaut. Und wir wollen diesen Schlüssel miteinander entdecken. In der Bibel heißt es in Sprüche 3, Vers 9, wie folgt, da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Hey, siehst du da was? Ich finde es total interessant. Da steht zum Beispiel drin, wir sollen den Herrn mit dem Gut von unseren Erstlingen all unseres Einkommens ehren. Und dann heißt es, hey, die Scheunen, davon hatten wir es gerade, die werden voll sein. Hey, wer will nicht eine volle Scheune haben? Ich will gerne eine volle Scheune haben. Ich will gerne, dass meine Scheune voll ist. Ich will gerne, dass es überläuft. Ja, ich will gerne, diesen Überfluss will ich gerne genießen. Aber hier kommt der Witz. Der Witz ist, Gott will dir das geben, aber du darfst Gott dafür vertrauen. Es braucht ein Vertrauen, mit dem du reingehst. Und wir wollen noch etwas tiefer eintauchen in diese Denkweise. Und zwar wollen wir lernen, was mit diesen Erstlingen tatsächlich gemeint ist. Und wir lesen einen Vers, den wir finden im Propheten Malachi. Und da heißt es wie folgt. Da schreibt der Prophet, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Vorsicht! Ich wiederhole es nochmal, nicht Jochen Stettner, nicht euer Pastor, sondern ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht doch, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich euch dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Hey, Gott vertraut uns Ressourcen an, jedem Einzelnen von uns. Er vertraut uns Kraft an, er vertraut uns Gesundheit an. Hey, haben wir nicht in Corona alle gesagt, Gesundheit ist das wichtigste Gut? Doch, das alles vertraut er uns an, er vertraut dir Lebenszeit an. Und durch unsere Arbeit erhalten wir einen Ertrag, sei es durch Lohn, sei es dadurch, dass du dir ein Gehalt zuweist, wenn du unternehmerisch unterwegs bist, sei es dadurch, dass du Kapital- oder Mieterträge hast. Du hast Einkommen, das Gott dir anvertraut. Und nun kommt Gott und sagt zu dir, gib mir 10% davon. Du hast Einkommen, du hast Erträge und Gott ist so frech, dass er sagt, gib mir 10% davon. Und weißt du, was Gott noch sagt? Gott sagt, wenn du bereit bist, das zu tun, dann werde ich dich mit den 90%, die dann zurückbleiben, mehr segnen, als wenn du alles für dich behalten würdest. Und das ist eine echte Glaubensprobe. Das ist eine echte Glaubensprobe, wo du mit Zahlen ausprobieren kannst, ob Gott seine Versprechen hält. Und daran siehst du, wie dein Glaubenslevel mit Gott unterwegs ist. Und nun gibt es natürlich einen Mythos unter Christen, weil das Internet ist sehr groß, ja? Und dieser Mythos, der heißt wie folgt. Der Zehnte gilt nicht mehr für uns Christen. Ja, wenn du schon länger als Christ unterwegs bist, dann gibt es Leute, die wissen, dass die Bibel in zwei Teilen aufgeteilt ist. Dann sagen sie, der Zehnte, der gilt nicht mehr für uns Christen, sondern der Zehnte, der gilt nur für die aus dem Alten Testament. Der ist überholt. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Bei dieser Haltung, da handelt es sich manchmal echt um biblische Unwissenheit und manchmal, wenn ich ehrlich bin, einfach auch um ein bisschen Unglauben, weil man sich einfach nicht traut, wirklich auszuprobieren, ob das, was Gott verspricht, wirklich eintreten wird. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich mal traust und dass du diese vorgeschobene Ausrede, ja, ist doch nur Altes Testament, dass du sie beiseite schiebst und dass du es mal ausprobierst. Mal schaust, ob Gott echt, wirklich das macht, was er verspricht. Weißt du, ich möchte dir nur einen ganz kurzen Hinweis dazu geben. Ich kann das heute nicht in dieser Predigt entfalten. Aber der Zehnte, den gab es schon vor dem Gesetz von Mose. Da gab es einen Priester Melchisedek, das war vor Mose. Und weißt du was, selbst nach Jesus und mit Jesus gibt es immer noch einen Zehnten. Im Neuen Testament ist immer noch die Rede bei Jesus vom Zehnten. Und danach, im Hebräerbrief, ist wieder die Rede vom Zehnten. Also mach es dir nicht zu einfach. Sondern teste deinen Glauben, lass dich mal drauf ein. Jesus selber hat Folgendes gesagt in Matthäus 23, da heißt es, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel. Ich überlege dir mal, wie bescheuert das ist. Ja? Die haben quasi Pfefferminz eingesammelt und Pfeffer. Und dann haben sie von diesem Zeug quasi so mit dem Handschieberchen das Zeug zur Seite getan und gesagt, das muss auch noch abgewogen werden in Krämmchen, wie viel da der Zehnte ist. Ja? So waren die unterwegs. Ja? Und dann sagt Jesus, und lasst dabei viel wichtigere Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Jetzt mal ganz klar, Jesus hat diese Kleinkariertheit, diese vollkommen unangebrachte Kleinkariertheit der Schriftgelehrten und Pharisäer kritisiert. Aber wir alle verstehen ja Logik. Wir haben gerade vorhin ein bisschen Logik gemacht, ja? Er sagt ja hier auch, das andere sollt ihr nicht außer Acht lassen. Und ist ja, glaube ich, aufgrund Grammatik auch klar, dass das andere der Zehnte ist. Den Zehnten sollen wir auch nicht außer Acht lassen. In anderen Worten, Jesus redet ja vom Zehnten und er sagt, hey, das, was da schon war, das ist keinesfalls außer Kraft gesetzt. Du sollst es richtig umsetzen. Jesus möchte, dass wir mit einem Mindset des Überflusses unterwegs sind, dass wir Glauben haben in den Vater und schauen, ob wirklich das, was er verspricht, er auch umsetzen wird, wenn wir ihm vertrauen. Wie einfach ist es zu vertrauen manchmal, wenn es um Gesundheit geht? Dann beten wir gerne zu Gott. Herr, aber Gott fordert uns heraus, auch da, wo es messbar ist, mit den Zahlen, vertraust du mir da wirklich? Und wir wollen miteinander anschauen, dass auch das Denken im Überfluss auch in einem Zyklus passiert. Und wir wollen in diesen Zyklus eintauchen. Und am Anfang von diesem Zyklus, und Johannes darf mal kommen und mir schon mal helfen, ist es auch so, dass Gott uns versorgt. Gott versorgt uns tatsächlich. Und pass auf, ich habe hier auch eine Tüte, ja? Und diese Tüte, die stellt das Mindset dar, wenn ich mit Überfluss unterwegs bin. Und auch wenn ich mit Überfluss unterwegs bin, ist es so, dass ich mir vollkommen bewusst bin, alles, was ich habe, habe ich von Gott. Es ist nicht meins, es gehört Gott. Alles gehört Gott, mein Leben gehört Gott. Gott entscheidet, weil er den Lebensgeist rausnimmt und wenn er das entscheidet, wie viel mehr entscheidet er auch? Über alles, was mir gehört. So wichtig. Und am Anfang von jedem Monat, da versorgt mich Gott. Er hat mir Kraft gegeben, er versorgt mich mit Gehalt, mit Mieteinnahmen, mit Kapitalerträgen, was auch immer es ist. Er versorgt dich, also hast du etwas zusammen. Und wir haben das mal hier symbolisch hier das Gehalt mitgebracht. Ja, ich habe also mein Gehalt, mein 1000 Euro Gehalt. Ja, das steht mal symbolisch, natürlich verdienen wenige 1000 Euro hier, aber der Vollständigkeit halber. Also hier habe ich jetzt mein Gehalt. Was passiert jetzt? Ich bin mir bewusst, hey, Gott hat mich versorgt mit diesem Gehalt, mit allem, was ich am Monatsanfang bekomme. Und jetzt fragt mich Gott aufs Neue, bin ich bereit, ihm zu vertrauen? Bin ich bereit, ihm seinen Anteil zurückzugeben? Er fragt mich, bin ich bereit zu geben? Und wenn du im Zyklus der Großzügigkeit bist, mit einem Überfluss-Mindset, dann sagst du, ja, ich möchte geben. Und ihr Lieben, jetzt kommt die entscheidende Frage und ich habe das heute mich getraut, mit ein paar Scheinen auf der Bühne zu sein, weil es immer wieder auch Leute gibt, die es noch nie gehört haben. Wenn du schon dabei bist, Halleluja, preis den Herrn, ja? Aber weißt du was? Dann kommt die Frage, wenn das jetzt mein Gehalt ist, was soll ich denn jetzt geben? Was ist denn jetzt dran zu geben? Und wir haben es gerade gelesen. Gott sagt, wir sollen den zehnten Teil davon geben. Wenn du 1000 Euro verdienst, dann sollst du also einen von diesen Scheinen hier geben. Und weißt du, jetzt passiert natürlich etwas. Du hast diesen Schein in der Hand mental gesehen, ja? Und jetzt denkst du, ja, aber ich bin schon eine Weile in Kirche unterwegs und ich habe auch schon gelesen, dass Gott den fröhlichen Geber liebt. Und ich habe auch schon gelesen, dass Gott sagt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte Hand macht. Also gehe ich mit diesem 100-Euro-Schein zur Bank und wechsle den um. Ich hänge ihn wieder zurück. Ich komme jetzt zum 30-Euro-Schein, weil ich gebe 30 Euro fröhlich. 30 Euro ist das, was ich fröhlich geben kann, also gebe ich halt 30 Euro, oder? Das muss ja schließlich so sein, weil Gott wird ja niemand was aufziehen. Gott zwingt dir nichts auf. Aber da steht, gerade vorhin haben wir es gelesen, du sollst den Zehnten in vollem Umfang in das Haus des Herrn bringen. Und deswegen, wenn du im Überfluss Mindset unterwegs bist, weißt du, was du machst? Du nimmst diesen Schein und du sagst, danke Gott für die Gesundheit. Danke, dass du mich diesen Monat wieder versorgt hast. Es ist diesen Monat auch wieder schwer, Gott, aber ich werde dir wieder vertrauen. Dann nimmst du diesen 100-Euro-Schein und hier ist das Haus Gottes und du nimmst diesen Schein und du gibst ihn in das Haus Gottes rein. Guck mal, hier, da ist das Kreuz. Zack, da gehört er hin. Da gehört er hin. Und weißt du was? Was dann passiert? Dann kommt Gott mit seinem Segen. Du hast nur noch 900 Euro von deinen vormals 1000 Euro. Dann kommt Gott und sagt, ich werde dich segnen. Obacht, wir predigen hier kein Wohlstandsevangelium. Gott wird dich segnen auf verschiedenartige Weisen. Es kann mal finanziell sein. Aber Gott sagt, er segnet dich. Er segnet dich mit Türen, die aufgehen für Aufträge. Er segnet dich mit Gesundheit. Er segnet dich mit Enthusiasmus. Er segnet dich mit neuen Connections, wo du die Stelle wechseln kannst. Er macht Türen auf. Das kann Gott machen. Glaubst du das? Er macht das, wenn du bereit bist, ihm zu vertrauen. Ab und zu multipliziert er es dir sogar finanziell, weil du den Zehnten zuerst gegeben hast. Halleluja auch dann. Und das ist, wenn wir unterwegs sind in diesem Zyklus der Großzügigkeit. Du siehst, es geht weiter, Gott multipliziert. Du gibst zuerst raus und Gott multipliziert. Er multipliziert den Segen in deinem Leben. Er multipliziert dich mit Gesundheit. Hey, weißt du, wie wenig ich krank war? Oh Gott, danke, dass ich so viel Gesundheit haben darf. Er multipliziert dich mit Möglichkeiten. Er multipliziert Dinge in dein Leben hinein, die du alleine gar nicht hinkriegen könntest. Sagst du, ja, aber ich will aber nicht geben. Ja, aber Gott will dich segnen. Probier es doch mal aus. Und weißt du, was dann passiert? Dann passiert noch etwas. Dein Glaube fängt an zu wachsen. Dein Glaube fängt an zu wachsen, weil du merkst, wie du mit Gott unterwegs bist. Und übrigens, ich will eins nicht vergessen. Jeder, der weise unterwegs ist, und die Bibel, die will, dass wir weise unterwegs sind, ja, der hat neben dem Haus da unten so ein Sparschwein. Und gleich, nachdem er das gegeben hat, das geben wir zuerst, dann nimmt er hier, wenn er kann, nochmal so einen Zehner, einen Hunderter und macht den dann da in das Schwein rein. Du verstehst, was ich meine. Und was macht er dann? Dann nimmt er das ganze Geld hier ab und sagt, jetzt, das ist das, was, mit dem ich noch unterwegs sein soll und jetzt zahle ich davon meine Miete, gehe einkaufen, gehe essen, führe meine Frau aus zu der Date Night, kaufe ihr was Neues, Schickes. Ich gehe zurück mit dieser Tasche und gehe durch den Monat durch. Aber das Erste, was ich mache, ich gebe Gott das, was Gott gehört. Und dann spare ich etwas, weil ich ein weiser Verwalter bin. Und weißt du was? Dann schließt sich dieser Zyklus und Gott fängt an, dich wieder zu versorgen mit neuen Möglichkeiten im neuen Monat. Ist es nicht großartig? Ich finde es absolut großartig, wie Gott unterwegs ist, wenn wir ihm gerade auch da vertrauen, wo es wirklich drauf ankommt. Und übrigens, ich möchte noch eine Sache sagen, wenn du schon länger Christ bist. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich möchte erzählen von unserem Leben. Weißt du, Columba und ich, glaubst du, wir geben den Zehnten? Ja. Ich weiß, man darf nicht über Geld reden, aber also Columba und ich, wir geben den Zehnten. Weißt du was? Alle aus dem Leitungsteam geben ihren Zehnten. Auf das Level ist es klar. Ja. Jeder im Leitungsteam gibt seinen Zehnten. Aber ich möchte dich noch was fragen. Glaubst du, der Zehnte ist das Einzigste, was wir geben? Ist das Einzigste, was wir geben? Nein. Der Zehnte ist nicht das Einzigste, was wir geben. Wenn du wirklich daran interessiert bist, was die Bibel sagt, ich möchte dir noch folgendes Zitat mitgeben aus einem wirklich tiefgründigen Buch. Da heißt, der Zehnte ist kein Geschenk oder Spende an Gott. Das ist kein Geschenk oder eine Spende, wo du sagst, Gott, schau mal, wie großzügig ich bin. Ich habe dir den Zehnten gegeben. Schau mal, ich bin ein ganz großzügiger Held. Ich habe dir den ganzen Zehnten gegeben. Nein, hier heißt es, nur wenn die Gaben 10% übersteigen, werden sie Geschenk oder freiwilliges Opfer genannt. So sieht es die Bibel. Weißt du, deswegen, wenn in der alten Sprache, in der Kirche, da ist es so, sonntags sammeln wir ein Opfer ein. Den Zehnten, den gebe ich am Monatsanfang sowieso. Jetzt frage ich für mich und meine Frau und für das, was wir aus der Bibel verstehen, weißt du, 10% ist sogar der Anfang. Deswegen, dein Glauben wächst, dann gibst du immer wieder etwas hinzu. Wir rechnen jedes Jahr aus, wie viel Prozent wir geben. Ich sage jetzt keine Zahl. Wir rechnen jedes Jahr aus, wie viel Prozent wir ins Reich Gottes reingeben. Und ich kann dir eins sagen, es ist mehr nah an 20% als an 10%, weil der Zehnte ist der Anfang. Der Zehnte ist erst der Anfang und du darfst dort drüber hinaus wachsen, und um dein Glaubenslevel zu steigern. Jetzt kannst du dich fragen, wie kann es sein, dass Gott so etwas von uns verlangt? Gott ist doch Liebe. Ja, und gerade vorhin haben wir auch gesagt, dass Liebe gibt, oder? Liebe gibt. Und weißt du, warum Gott so etwas von uns erwarten kann? Er kann von uns erwarten, dass wir die ersten 10% geben, weil Gott auch das Erste gegeben hat. Gott hat das Erste gegeben, das Beste gegeben, das Einzige gegeben, seinen Sohn. Und wenn sein Sohn bitte nicht viel mehr Vertrauen ist, als dass wir mal 10% abgeben. Er hat seinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben. Er hat vorgelebt, dass es bedeutet, dass Liebe gibt. So ist es tatsächlich. Weißt du, dieser Vers, der geht weiter. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Liebe gibt sich hin. Aber wir wollen gemeinsam aufstehen und wir wollen miteinander beten und wir wollen uns inspirieren lassen von den Mazedoniern. Wir wollen uns inspirieren lassen von Gott, der gegeben hat aus Liebe. Lieber Vater im Himmel, du siehst die Not, die sich oftmals in unserem Kopf abspielt, dass wir meinen, wir hätten nicht genug. Und Gott, ich bitte dich zuallererst für diejenigen, die in wirklicher Not sind, nicht in iPhone-Not, sondern in wirklicher Not, dass du ihnen wirklich Versorgung schenkst, Herr. Es gibt diese Menschen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie versorgst, dass du uns dazu gebrauchst, um ihnen zu helfen, dass du sie empowerst, dass sie selber vorwärts gehen können, Herr. Sei allen Menschen, die wirklich in finanzieller Not sind, doch bitte nahe, Herr. Aber für die vielen von uns, die festhängen in diesem Mindset des Mangels, da möchte ich dich bitten, dass du uns rausholst. Ich möchte dich bitten, dass du uns ansteckst mit dieser Großzügigkeit, den die mazedonischen Christen hatten, die trotz Not voller Freude und Freigebigkeit waren. Und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du in uns einen Geist freisetzt, der voller Denken ist, dass die Scheune gesegnet ist, wenn wir dir unser Erstes anvertrauen. Und Herr, du siehst jeden, der hier zaghaft unterwegs ist und noch sein eigenes Ding macht. Und ich möchte dich bitten, dass ein Durchbruch geschieht heute Morgen. Dass viele ihren Glauben auf dich setzen, Vater, und es ausprobieren, ihre ersten 10% in dein Haus zu geben und erfahren, dass es besser ist, mit 90% gesegnet zu sein, als alles für sich zu behalten und im eigenen Willen unterwegs zu sein. Danke, Vater, dass du uns das vorgelebt hast, das Erste zu geben, das Beste zu geben, was du hattest, deinen Sohn Jesus für uns. Und so wollen auch wir unser Erstes und unser Bestes geben, was wir haben, von unserem Ertrag im Glauben, Herr. Amen. Ja, vielleicht bist du heute hier und du denkst, Gott geht's doch nicht um Geld, oder? Gott geht's nicht um Geld und Gott geht's tatsächlich nicht um Geld, sondern Gott geht's immer darum, ob wir bereit sind, ihm zu vertrauen. Und mit Geld kommen wir auch nicht in den Himmel. Du kommst wegen dem Zehnten nicht in den Himmel. Genauso wenig aber kommst du durch gute Taten in den Himmel. Sondern wir sind in Ewigkeit von Gott getrennt aufgrund unserer Sünde ohne Jesus. Aber weißt du was? Dieser Vers, den wir gerade vorhin gelesen haben, der geht weiter. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, weil Liebe gibt. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und ich möchte dir heute zurufen, an diesem Morgen, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dir sagen, du kannst heute Glauben fassen und ein Gebet des Glaubens zu deiner Rettung sprechen. Wenn du das möchtest, dann vergibt Gott dir alle Schuld. Das heißt, du gehst nicht verloren und du gewinnst ewiges Leben. Das heißt, du darfst in Ewigkeiten der perfekten Nähe Gottes sein. Und wenn du das gerne möchtest, dann lade ich dich ein, mit uns allen ein Gebet des Glaubens zu sprechen. Und ich möchte, dass ihr alle für einen Moment unsere Augen schließen und unsere Köpfe senken. Und ich möchte dich fragen, hast du verstanden, was das Evangelium sagt? Dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, für uns am Kreuz gestorben ist und unsere Schuld weggenommen hat. Und möchtest du dieses Evangelium annehmen in einem Gebet, das wir miteinander sprechen? Möchtest du, dass heute ein Moment der Rettung für dich ist, wo du Gott dein Leben anvertraust? Dann ermutige ich dich, dass du Gott ein Zeichen gibst, dass du jetzt deine Hand hochhebst. Komm, heb mal deine Hand hoch, wenn du sagst, heute möchte ich ein Lebensübergabegebet sprechen. Jawohl, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, heute möchte ich Rettung empfangen im Namen von Jesus? Jawohl. Komm, lass uns miteinander laut und kräftig beten. Lieber Herr Jesus, danke für deinen Tod am Kreuz. Bitte vergib mir meine Sünde. Ich vertraue dir. Komm, wohn in meinem Herzen. Ab heute möchte ich dir folgen. Ich empfange deine Freude und deine Freigebigkeit. Amen. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben für jeden, der sich neu entschieden hat, einfach mit dir unterwegs zu sein. Und wir wollen miteinander stehen bleiben und dieses Lied singen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat.
Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war es jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörte in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.